Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Talks mit Historiker Ralf Krapuschnik über eine kleine Geschichte der Rhetorik. Wir sind inzwischen im Mittelalter angekommen und steigen auch genau dort ein mit der Frage, mit der die letzte Folge geendet hat, die du dir natürlich gerne noch anhören kannst, falls du das noch nicht getan hast und dann beide Folgen am Stück hast. Ansonsten nun starten wir im Mittelalter und bewegen uns in die Jetztzeit weiter. Viel Spaß dabei.
Und jetzt sind wir im Mittelalter, ne? Und es ist ja nicht so, dass wir da jetzt sonderlich viel ausgelassen hätten, sondern es ist ja so, es gibt ja aus der Zeit gar nicht so viel. Und da ist ja schon die Frage, also wie hat auch die Rhetorik oder das Wissen um Rhetorik sozusagen diesen Sprung ins Mittelalter überstanden?
Ja, mehr schlecht als recht, ne? Oder sagen wir mal, wieder, um auf dieses Bild zurückzukommen, wieder als, nicht mal so sehr als Handwerk sogar, ich würde sagen wirklich eher jetzt als Schulfach, wenn wir es mal so vielleicht verstehen wollen. Weil man, da muss man auch früher einsteigen, ne? Also gut, Cicero ist jetzt zu einer Zeit, da hat Rhetorik noch eine gewisse Rolle gespielt in Rom. Wenn wir dann aber die Kaiserzeiten, vor allem dann die spätere Kaiserzeit uns anschauen, dann wird ja das immer weniger bedeutsam, einfach weil auch Rom immer autokratischer wird. Mhm. Klar, es gibt dann irgendwie einen Senat und so, aber das ist halt alles so ein wenig näher an dem, was du vorhin meintest in der Weimarer Republik, als an dem, was es in Athen war. Ne? Also dieses Pendel verschiebt sich halt ein wenig. Und das zieht sich dann auch nach dem Ende Roms im Westen ja, mehr oder weniger so durch. Ne? Also wir haben schon eine Institutionalisierung auch in Rom ja schon gesehen, der Rhetorik, das bleibt auch erhalten. Und im Mittelalter ist es nach wie vor so, dass Rhetorik gelehrt wird. Also es ist etwas, was als Studienfach existiert, ist inzwischen dann, oder wenn wir dann ins Hochmittelalter kommen, ein Teil der Philosophie, was ja so als Grundstudium mehr oder weniger dann gesehen wird, wenn wir jetzt so richtig, also Universitäten beginnen, so im 11. Jahrhundert. Und da ist das schon auch Teil dieser Bildungsidee oder dieses Bildungsideals. Aber gleichzeitig, und das hast du jetzt auch schon erwähnt, ne, wir lassen hier nicht viel aus, weil einfach der praktische Nutzen auf einer politischen Ebene zumindest, und Politik ist halt schon das, was noch am ehesten uns überliefert wird, extrem beschränkt war. Wir haben ab Rom bis zur Aufklärung eigentlich wenig sinnvolle Möglichkeiten. Ne? Und deswegen gibt es ja dann auch, gut, das ist natürlich jetzt schon deutlich später und da kann man auch andere Sachen sicher dann anbringen, aber wir haben dann halt Werke wie Machiavelli oder so, die jetzt sich nicht unbedingt mit Rhetorik in erster Linie befassen, sondern mit vielleicht noch ein wenig direkteren Machtvehikeln, ja, die man so anwenden kann. Ne?
Was ja spannend finde ich, du hast ja gesagt, es gab da jetzt nicht so viele sinnvolle Anwendungsgebiete, aber trotzdem wurde es ja angewendet. Also sehr spannend finde ich so die Kirche zum Beispiel, also so diese Ambivalenz darin, auch schon bei Augustinus, aber auch bei späteren Predigern, die ja einerseits immer erzählt haben, sie brauchen keine Rhetorik, sie brauchen keine schönen Worte, denn sie haben ja die göttliche Wahrheit. Und andererseits aber, wenn du dir so Texte von Augustinus durchliest, waren die schon rhetorisch ziemlich gut. Ja. Und es gab ja wohl auch wirklich so Wanderprediger, die teilweise so tausende Leute angelockt haben, die ihnen bei ihren Predigten zugehört haben. Oder auch eben Leute, die in großen Kathedralen gepredigt haben und da entsprechend gut waren, dass ihre Reden sogar veröffentlicht wurden, damit andere genau dieselben Reden auch wieder halten können, irgendwo auf dem Land. So ein Pfarrer auf dem Land hat quasi auch so einen Kodex bekommen, also how to be a good Prediger, ja, und hat dann so daraus quasi rezitieren können. Also es wurde ja trotzdem genutzt, ne?
Klar, natürlich. Und ich glaube, es ist auch kein so großer Zufall, dass Augustinus einer der wenigen ist. Ich meine, der hat im 4., 5. Jahrhundert gewirkt. Ne? Wir haben jetzt nicht so viel aus der Zeit, was wir irgendwie noch kennen würden. Und Augustinus hat überlebt. Ich würde mal sagen, wenn der rhetorisch schlechter gewesen wäre, weiß ich nicht, ob man das immer wieder abgeschrieben hätte. Also klar, natürlich, du kriegst es ja auch nicht weg. Du kannst natürlich, und ich meinte ja, sinnvoll, meinte ich immer politisch sinnvoll. Ne?
Ja.
Aber natürlich, Rhetorik ist immer sinnvoll. Weil auch in der Kirchengemeinde vor einigen hundert Leuten oder vielleicht sogar weniger, ist es ja natürlich sinnvoll. Und das hat sich ja nicht geändert. Klar. Und
oder wenn
außerhalb dessen.
Genau, wenn ich also dran denke, für mich so eine der wichtigsten Reden überhaupt der Weltgeschichte vielleicht, ist ja die von Papst Urban dem Zweiten, glaube ich, in der er zum Kreuzzug aufruft. Und die ist ja rhetorisch schon sehr, sehr gut gemacht. Ich habe sie mir mal durchgelesen, so furchtbar lang ist sie ja nicht. Aber da steckt ja schon alles drin, dass er die Leute da so motiviert hat. Ich glaube, wenn ich es noch richtig weiß aus dem Geschichtsunterricht, war die Kirche ja selbst so ein bisschen überrascht vom Erfolg, dass sie das gar nicht so richtig handeln konnten, wie krass das dann abging, ne?
Ja, ja, das hat auch ein ziemliches Eigenleben angenommen. Leider auch sehr negativ, ne? Samt Pogromen gegen die Bevölkerung im Rheinland und so weiter. Aber ja, und auch Kinder, die sich teilweise auf den Weg gemacht haben und ganz, also ja, ja, das
oder wir brandschatzen mal Konstantinopel, weil wenn wir schon da sind, na, ja.
Aber das war ja später.
Ja, ja, genau.
Ja, der vierte Kreuzzug, ja, das ist eine glorreiche Szene, ja.
Aber alles
so viel
ja doch,
zum Thema Christentum.
Ja, genau, aber ja zusammen, doch, ne? Alles zurückzuführen, doch auf diesen ersten Aufruf zum Kreuzzug, alles andere hat sich ja dann daraus ergeben und wäre das jetzt so ein Gestotter gewesen, wäre alles andere vielleicht nicht passiert, also auch im negativen Sinne eben nicht passiert, wo man vielleicht schon wieder die Wirkung von Rhetorik doch sieht, auch daran.
Ja, doch, würde ich auch sagen, ja. Und ich denke, man kann vielleicht Rhetorik schwerer isolieren in der Zeit, aber sie ist natürlich da und sie vermischt sich ja auch sehr stark mit dem, was wir heute vielleicht eher Poesie nennen würden. Also auch einfach Sprachkunst war vielleicht einfach mehr ein Gemenge in der Zeit, weil vielleicht diese klare Unterscheidung, könnte man jetzt diskutieren, das ist eine Definitionsfrage, aber ich würde sagen, dass vielleicht dadurch, dass das Betätigungsfeld für Rhetorik, wie wir sie heute verstehen, eingeschränkt war, wird es halt mehr vermischt mit künstlerischen Ansprüchen auch. Das ist aber das hat sich auch fortentwickelt dadurch, ne? Und ja, du hast jetzt zumindest ein Beispiel genannt hier, Papst Urban, aber natürlich auch im Kleineren. Man kann sich vorstellen, da ist nichts überliefert, soweit ich weiß, aber ich schätze mal sowas wie die Albigenser oder so, die sich da irgendwann zusammengefunden haben, aus einer kleinen Gruppe an Wanderpredigern ursprünglich. Das wird auch nicht ganz ohne rhetorische Kenntnisse vonstatten gegangen sein, so, ne?
Oder vielleicht das bekannteste Beispiel für viele ist dann etwas später natürlich Luther. Also man weiß ja auch nicht, wie stark Luthers Erfolg ist. Es ist wahrscheinlich schwer aufzudröseln, bis gar nicht möglich. Aber ich glaube, so seine sehr kernige Rhetorik hat wahrscheinlich auch zu seinem Erfolg beigetragen. Na, also auch so, schon allein sowas, kenne deine Zielgruppe, ist also so ein Grundsatz der Rhetorik, dass er angefangen hat, Predigten auf Deutsch zu halten und diese Geschichten, weil das muss man auch dazu sagen, wenn Leute früher Wanderprediger sich angeschaut haben, das einfache Volk hat das Zeug ja alles nicht verstanden, das heißt, die haben ja wirklich von diesem Nonverbalen gelebt, davon, wie die rezitiert haben, wie die da vielleicht abgegangen sind in ihrer Kanzel und das hat ja auf die Leute gewirkt und gar nicht so sehr der Inhalt, weil den haben sie ja eh eigentlich nicht wirklich verstanden.
Ja, natürlich gab es auch, die genannten Albigenser haben auf Okzitanisch gepredigt, also das gab es natürlich auch vorher schon. Aber ja, klar, kenne deine Zielgruppe. Ja, das, aber man wurde aber auch schnell zum Ketzer, wenn man das gemacht hat.
Ja, ja. Was zu beweisen war, ja, ist ja im Fall von Luther dann ziemlich schnell so ging. Ja,
ja.
Der dann das Deutsche auch stark geprägt hat, na, mit seinen Übertragungen. Aber wie geht's einfach, du hast jetzt gesagt, die Aufklärung ist so das Nächste, da wo so allmählich mit Demokratie auch wieder losgeht. Also wir sehen schon, diese Verbindung von Rhetorik und Demokratie ist schon sehr stark. Und wo siehst du da so die Wiederanfänge oder Wiederbelebung der politischen Rhetorik?
Ja, ich würde sagen, es geschieht langsam. Das natürlich schon, weil ja die Aufklärung, wenn die so langsam startet, im ausgehenden 17. Jahrhundert von mir aus, vielleicht ein bisschen früher, da ist ja die politische Entwicklung, die folgt ja mit viel Verzögerung, muss man natürlich sagen. Also die von Anfängen mit den frühesten aufklärerischen Ideen, wenn wir uns Locke oder auch Kant oder sowas anschauen, da gibt es noch wenig Betätigungsfelder in der Zeit. Aber es wird natürlich der Blick ein anderer. Die Aufklärung nähert sich ja, und eigentlich ist es fast so ein wenig so eine Kreisbewegung. Wir nähern uns ja aristotelischen, ich bin mir nicht ganz sicher, Idealen da gewissermaßen wieder an. Wir haben alte Kämpfe plötzlich wieder, was aber auch zeigt, dass Rhetorik irgendwo ein Thema war, über das man wieder nachgedacht hat. Es gibt zum Beispiel von Immanuel Kant Schriften, wo er sich echauffiert darüber, ja, Rhetorik, das ist etwas ganz Gefährliches, weil man kann ja Leute von allem überzeugen. Also eigentlich argumentiert er wie Aristoteles gegen die Sophisten, mhm. jetzt müsste ich schneller rechnen können, aber über 1500 Jahre zuvor. Das ist
fast 2000 dann, Jahre, oder?
Ja. Eigentlich sogar, ja, weiß nicht, ja. Fast 2000 Jahre, ja.
Man merkt, du bist Historiker, kein Mathematiker, ja.
Ja. Rechnet selbst zurück.
Genau, ja, Übungsaufgabe.
Genau. Und das ist halt einerseits natürlich so, ja, fast ein bisschen ernüchternd, da waren wir doch eigentlich schon mal. Andererseits, habe ich ja auch schon gesagt, zeigt es für mich schon, dass das Thema halt einfach wieder da war, was davor doch eher eingeschränkter Fall war, zumindest jetzt in der theoretischen Behandlung der ganzen Thematik.
Wie wichtig war denn da so dieser Punkt französische Revolution? Also spielte Rhetorik da eine Rolle oder eher weniger? Also so gerade in diesen ganzen Diskussionen, wer jetzt unter die Guillotine kommt, wer nicht, wer gerade Recht hat, wer nicht. Das waren ja schon sehr chaotische Zeiten. Also war es da noch eher Machtspielereien oder ging es da auch schon rhetorisch zur Sache in diesen ersten Versammlungen?
In den Versammlungen, da bin ich jetzt kein Experte dafür, muss ich zugeben, aber also wenn wir da die Guillotine und also diese Phase uns anschauen, dann sind wir ja vor allem haben wir mit den Jakobinern zu tun. Und das war wahrscheinlich schon eher eine interne Diskussion, die es aber sicher auch gegeben hat, ne, unter dieser selbsterkorenen Führungsriege, die dann diese Entscheidungen dann vor Ort halt in verschiedenen Kleingruppen wahrscheinlich getroffen hat. Aber wenn man ein bisschen den Blick weitet, dann ist natürlich die Französische Revolution jetzt ganz klar der Punkt, wo die politische Relevanz von Redegewandtheit, Rhetorik, wie auch immer wir es nennen wollen, ganz stark wieder Aufwind erfährt. Vielleicht gar nicht so sehr in Frankreich selbst, zumindest noch nicht. Aber natürlich werden ja diese Ideale relativ schnell rezipiert. In England zwar politisch recht vorsichtig, aber ich sage jetzt mal, das Parlament nimmt schon eine ganz andere Rolle an, auch infolge der Französischen Revolution, wobei England da immer ein bisschen ein Sonderfall ist. Wir haben aber natürlich parallel, aber auch wieder quer beeinflusst durch Frankreich, die USA, wo das Ganze ein ganz anderes, riesiges Thema natürlich wird. Wir haben jetzt ja tatsächlich wieder eine Demokratie, wo das ja sehr gelebt wird. Auch kein Zufall, dass dann, ja, was sind's dann? Mathematik sind wir wieder dabei, 70 Jahre später, wir so reden wie die Gettysburg Speech sehen, die kommen ja auch nicht aus einem Vakuum. Also da merkt man, dass in den USA da sich schon einiges entwickelt hat. Und auch in Europa nimmt das nach der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert zunehmend wieder mehr Form an. Was ja irgendwo auch konsequent ist, wenn wir diese Verbindung, die wir jetzt ja schon öfter gesehen haben, zwischen Demokratie und Rhetorik jetzt mal zugrunde legen, dann ist das natürlich relativ folgerichtig, ne? Aber wir sehen da schon auch so eine gewisse Reibungsfläche zwischen diesen zwei Dingen. Ne? Also dieser alte Vorwurf, den man auch schon den Sophisten ja gegenübergeworfen hat, ja, das ist alles Manipulation und so, der löst sich Aufklärung hin oder her eigentlich nie so ganz auf. Ich würde sagen, in Deutschland nochmal viel stärker, was natürlich mit der späteren Geschichte zu tun hat.
Ja.
Aber auch im 19. Jahrhundert schon gab es diese Reibung schon immer und es war immer auch eine Abwägung da. Und es gab immer schon warnende Worte gegenüber Demagogie, später würde man sagen Totalitarismus und die Verwendung oder den Missbrauch von Rhetorik für diese Zwecke. Ich denke, es ist auch kein großer Zufall, vielleicht deswegen natürlich gerade auch da wieder in Deutschland, aber das ist durchaus auch, soweit ich weiß, in anderen Ländern der Fall, dass trotz diesem Wiederaufkommen der Rhetorik zum Beispiel ein Studienfach kaum existiert, obwohl, also ich glaube in ganz Deutschland, wie viel Rhetorik Studienfächer gibt es? Auf irgendwelchen Hochschulen wahrscheinlich, auf Unis, soweit ich weiß, immer noch nicht.
Also tatsächlich glaube ich, Rhetorik kannst du als Studienfach studieren an genau einer Uni, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist es Tübingen.
Ah, okay, ja. Wird auch eine gewisse Logik haben, ne? Das heißt, so vollumfänglich wird das jetzt auch nicht sofort wieder entgegengenommen. So
du hast die Demagogie schon angesprochen, da denke ich jetzt dran, ich lese immer gerne auch so Bücher mit, die interessantesten Reden aus der und der Zeit und so weiter. Mhm. Und so Napoleon muss ja auch ein großer Rhetoriker gewesen sein, der gerade auch vor seinen Soldaten, vor großen Schlachten, so wie heute Fußballtrainer, wenn wir heute so aus der Kabine Bilder sehen, wie Jürgen Klopp seine Mannschaft vom Champions-League-Finale nochmal so richtig einheizt. Also ungefähr stelle ich mir das vor, dass Napoleon das auf seine Art damals vor den Kriegsschlachten tatsächlich gemacht hat. Also da geht's ja schon, auch wenn Napoleon jetzt für viele ja immer noch positiv konnotiert ist, gerade im Unterschied zur deutschen Geschichte mit Hitler später, aber trotzdem so ein bisschen Demagoge war er ja, also er war jetzt nicht gerade der lupenreine Demokrat, ne, oder so, also kann man jetzt nicht gerade sagen.
Nee, also ich weiß nicht, ob wenn du schon den lupenreinen Demokraten ansprichst, ob Schröder ihn so bezeichnet hätte, vielleicht. Aber aber ja, also klar, das die Entwicklung der Französischen Revolution ja auch hin in Richtung diesem neuen Kaiserreich, was es dann ja wurde, das kannst du nicht erklären ohne der Überzeugungskraft, die Napoleon, und das hast du ganz richtig angesprochen, erstmal auf seine Soldaten und seine Armeen hatte. Also das ist ganz enorm, und man muss sich ja auch denken, wenn wir jetzt dann so 1813 rum da einsteigen, ne, wird verbannt auf Elba, haben wir alles mal gehört, der kommt dann da wieder an Land und schafft es innerhalb von Wochen erneut eine Armee um sich zu versammeln. Ja klar, natürlich, zum Teil ist es ein Ruf. Aber also das kannst du mir nicht erzählen, dass das nur der Ruf ist. Der wird da schon gut gearbeitet haben.
Ja, also sonst, er war so überzeugend, dass die Leute ihm wieder gefolgt sind, lieber als jemand anderem, der sie dann halt rhetorisch nicht überzeugt hat.
Ja, das würde ich schon sagen. Also ganz klar. Und damit fängt schon natürlich eine gewisse Tradition, wenn wir so wollen, der Demagogie an, wenn wir uns dann die spätere deutsche, aber auch europäische Geschichte anschauen. Natürlich auch mit sehr vielen tragischen Stellen. Mhm. Aber was wir schon sehen, und das ist vielleicht so ein Erbe der Französischen Revolution oder wenn wir das erweitert betrachten wollen, der Aufklärung, es ist halt nicht, trotzdem nicht mehr wegzukriegen. Ne? Jetzt ist der Geist ist so aus der Flasche, ne? Und wir sehen das eigentlich ja bis heute in der gesamten Gesellschaft, eine Durchdringung von rhetorischen Kenntnissen, auch wenn die oft, und ich denke, das ist für dich etwas, womit du dich oft beschäftigst, die ist oft ein bisschen unsichtbar und viele Leute sehen das auf den ersten Blick nicht, und man hat auch vielleicht nicht immer das ganz geschulte Auge dafür, aber Rhetorik spielt vom Geschäftsleben bis in die Politik heute und spätestens seit dem 19. Jahrhundert ja eigentlich eine enorme Rolle, und klar, ihr Ruf ist jetzt nicht immer der beste, aber das tut dem auch keinen Abbruch, ne?
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, gerade da ist Rhetorik nochmal jetzt so auf ein neues Betätigungsfeld vielleicht gekommen mit dem Kapitalismus, dass wir gerade dieses Thema Verkaufsrhetorik oder eben jeder muss sich auch irgendwie verkaufen, um Karriere zu machen. Also auch diese Demokratisierung, dass der Adel wegfiel und man sich jetzt halt für Top-Positionen, zumindest theoretisch, wir wissen, es ist gerade auch in Deutschland nicht immer so, vom Tellerwäscher zum Millionär ist auch so ein bisschen kapitalistisches Märchen, ne, was sich so empirisch jetzt nicht unbedingt immer so belegen lässt, ne, und irgendwer hat mal ausgerechnet, dass Donald Trump, weil wir es ja gerade vorhin von ihm hatten, so zum Einstieg, also irgendwie hat man gesagt, wenn er sein ganzes Geld, das er geerbt hat, auf Sparbuch gelegt hätte, zur normalen Verzinsung, hätte er heute mehr Geld, als er als Unternehmer erarbeitet hat. Ich habe es nicht überprüft, ob das stimmt, aber war zumindest mal so eine These, die aufgetaucht ist, und ja, von daher ist das vielleicht auch ein Märchen, aber trotzdem, dass man sich von einem Level aufs nächste hocharbeitet, hat natürlich auch viel stärker mit Rhetorik zu tun oder gerade in der Werbung natürlich. Wie kann ich als Verkäufer, als Verkäuferin jemanden davon überzeugen, doch das große Paket zu nehmen oder irgendwas. Das heißt, Business ist so das zweite große Betätigungsfeld eigentlich geworden, ne, mit dem Kapitalismus.
Ja, und das bringt schon auch, Demokratisierung ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber ich benutze es jetzt hier mal, weil wir jetzt halt dadurch schon in einer Welt leben, wo es theoretisch zumindest für fast alle nicht nur interessant ist, sich mit Rhetorik zu befassen, sondern ganz konkrete Vorteile bringen kann. Sei es in Gehaltsverhandlungen, sei es in irgendwelchen Pitches, die man als Selbstständiger macht, sei es eben ja in der Werbung, im Sales, in all diesen Betätigungsfeldern. Oder ja, wenn wir jetzt an Startups oder sowas denken, ne? Was glaubst du, wie die ihre Finanzierungen kriegen? Na gut, okay, außer es ist irgendwie eine Kryptowährung 2021, dann ist egal.
Ja, aber, ja.
Oder du packst eine AI hinten dran. Aber ansonsten muss man überzeugen. Und
ja, jedes banale Vorstellungsgespräch letztendlich, ne?
Genau.
Oder Bewerbungsgespräch, ja, ist besser, wenn man rhetorisch darauf vorbereitet ist. Und wie du schon sagst, es ist zwar vielleicht nicht immer wahrscheinlich, dass ich es jetzt aus ärmlichen Verhältnissen zum CEO einer großen Firma bringe, aber es ist halt doch in diesem System möglich.
Ja. Das ist halt natürlich dann die Idee, klar, mit all den Einschränkungen. Aber dadurch ist jetzt sind wir erstmals, man könnte behaupten, seit antiker Zeit, seit griechisch-antiker Zeit eigentlich, in einer Situation, wo die breite Öffentlichkeit praktische Vorteile von Rhetorik genießt im Alltagsleben, was wir so lange nur relativ eingeschränkt hatten. Und klar, mit all den Schattenseiten, Kapitalismus und eine Demagogie in der Politik, aber man kann es ja trotzdem sich nicht mehr wegdenken. Und das ist ja auch gut so, weil ja Demokratisierung auch immer mit gewissen Schwierigkeiten einhergeht. Klar, wenn du Entscheidungen und Entwicklungen weg von Einzelpersonen nimmst und in eine große unberechenbare Masse überführst, wird es immer Probleme geben. In der Politik sehen wir das, das hast du ja anfangs gesagt, ne? Also ich bin auch sehr gespannt, was du dann zu sagen hast über das Duell Harris-Trump. Und gerade da ist es dann doch auch wieder wichtig und das ist vielleicht die andere Seite des Ganzen, für die Menschen, die sich das dann anschauen, ne? Man kann dann dir zusehen und man kann sich generell damit befassen, weil es halt schon auch einfach politisch, demokratisch wichtig ist, solche Auftritte oder solche Duelle auch einordnen zu können. Und auch dafür ist Wissen über rhetorische, ja, oft Tricks, muss man natürlich sagen, in der Politik.
Gehört dazu, ja.
Oder ich weiß nicht, ich werfe so viele englische Begriffe um mich, das tut mir leid. Fallacies, ich weiß nicht, wie man das, Scheinwahrheiten, die man oder Scheinlogiken, die da verwendet werden, die aber in Wirklichkeit ja gar nicht unbedingt zutreffen, dass man das halt auch einschätzen kann und weil am Ende wird Politik mit Reden gemacht, immer noch.
Wie wir gesagt haben, Politik, Business, alles hat damit zu tun, also die Gesellschaft ist vielleicht dadurch noch stärker rhetorisch durchdrungen als früher, als man, du hast das ja schon vorhin eingeschränkt, bei der athenischen Gesellschaft auf den griechischen Mann, der eben auch die Staats- bzw. Stadtzugehörigkeit hatte und heute ist eben auch das durchlässiger und deswegen, früher musste sich ein Bauer nicht unbedingt mit Rhetorik beschäftigen, heutzutage dagegen ist es für eigentlich jeden Menschen wichtig, auf seinem Bereich, in seinem Business damit irgendwie voranzukommen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall mal so unterschreiben, ne? Ganz klar.
Ja, Ralf, du, ich finde es super, dass wir hier jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit, ich werde es trotzdem wahrscheinlich auf 2 Folgen aufteilen, so einen genialen Streifzug mal durch die Geschichte der Rhetorik gemacht haben, von der Antike bis in die Moderne, fand ich wirklich super spannend. Ich hoffe, dir als ZuhörerInnen hat das auch soweit gefallen oder hast vielleicht das eine oder andere noch erfahren, was für die Gegenwart auch durchaus mal gut ist zu wissen, weil Geschichte wiederholt sich ja dummerweise, weil wir so wenig draus lernen. Deswegen ist es ja nicht schlecht, sich damit auch einfach ein bisschen zu beschäftigen. Das ist ja wie mit der Rhetorik. Wer sich damit beschäftigt und die Tricks durchschaut, ist besser gewappnet. Und bei der Geschichte, glaube ich, ist es ähnlich. Also man kann sich damit beschäftigen, einfach weil es interessant ist, was früher war. Aber das wirklich Spannende ist ja auch die Relevanz fürs eigene Leben, also wo sehen wir die Parallelen, was passiert in ähnlicher Form dann wieder und bei manchen Sachen, so vor 100 Jahren, hoffen wir einfach mal, dass sie jetzt in ähnlicher Form nicht wieder passieren und ich fand es auf jeden Fall super spannend. Lieber Ralf, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen kleinen Streifzug mit mir zu machen.
Ja, liebend gern, hat sehr viel Freude gemacht und ich will es nochmal einfach mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. So als Gesamtgesellschaft lernen wir vielleicht nicht immer so ganz viel aus der Geschichte, aber als Einzelpersonen können wir das und ich glaube, wir sollten das und das teilt's mit der Rhetorik auch und deswegen war es schön da mit dir, heute diesen doch recht langen Streifzug, zumindest in Jahrtausenden gerechnet, in relativ kurzer Zeit zu machen. Hat mir Freude gemacht.
Ja, mir auch. Wenn die Leute mehr von dir hören wollten, mehr geschichtliche Streifzüge, Déjà-vu, Geschichte, Podcast, überall, wo man Podcasts findet, oder wie erreicht man das am besten?
Genau, überall, wo man Podcasts findet. Man kann es auch einfach mal ergoogeln, aber Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, was auch immer die Leute
das
verwenden.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.
Ansatz, ne?
Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Das mache ich da alles auch.
Wenn du Oliver Walter als Experten für
Deswegen
Lebendige Rhetorik
sozusagen
buchen möchtest,
zwei Arbeitsaufträge. Einmal 11. September haben wir ein Date auf YouTube Live. Sonst kannst du es dir auch danach gerne noch anschauen und unbedingt mal in Ralfs Podcast Déjà-vu Geschichte reinhören. Lohnt sich beides, glaube ich. Und soweit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Gut, ich stoppe mal.
So, und hier.